Recherchiert.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Letztens habe ich irgendeinen Artikel gelesen und bin bei einem Wort hängen geblieben. Klassismus. Es hat mich stutzig gemacht. Ich meine, ich kenne Rassismus, Sexismus, aber Klassismus habe ich noch nie gehört. Geht euch vielleicht auch so. Und wie so häufig, wenn ich etwas lese oder höre, das ich nicht kenne, ich kann dem nachgehen wollen. Darum auch diese Folge. Ich will wissen, was Klassismus eigentlich genau ist. Und für das treffe ich einen Soziologen.
Klassismus treibt die Welt auseinander. Klassismus macht Menschen krank. Klassismus macht Benachteiligte unzufrieden. Und in einer Gesellschaft geht es gut, wenn es allen gut geht.
Und ich gehe als Gimmi Unterstrasse in Zürich und erfahre dort, dass in der Schweiz nicht alle die gleichen Bildungschancen haben.
Also das zeigt uns die Bildungsstatistik, dass die Schere im Moment gerade extrem auseinandergeht. Bei denen mit einem tiefen sozioökonomischen Status haben wir wirklich ein Problem.
Ich bin Evelyn Gutknecht. Schön, sind ihr dabei. Um herauszufinden, was Klassismus genau ist, rede ich am besten mit einem Soziologen, habe ich gedacht. Und beim Recherchieren bin ich schnell auf den Dr. Ueli Meder gestossen. Nebst dem Soziologiestudium hat er auch noch ein Studium in Psychologie und Philosophie. Er ist emeritierter Professor an der Uni Basel. Heute ist er 73 und wohnt in Rheinfelden. Ich habe mit dem Ueli Meder Kontakt aufgenommen und für ein Gespräch am Telefon abgemacht.
Ja, da ist Meder.
Grüezi, Herr Meder, da ist gut. Der Ueli Meder ist Soziologe mit Herzblut, erzählt er mir. Und sein Arbeitsgebiet ist vor allem die soziale Ungleichheit. Ja, ich habe das Gefühl, er ist genau der richtige Mann für meine vielen Fragen zum Klassismus. Bevor ich ihn aber gerade mit Fragen löchere, erzähle ich ihm zuerst, warum ich das Thema Klassismus angehen möchte. Ich bin irgendwie über das Wort letztlich gestolpert, ich glaube, in irgendeinem Artikel im Internet und habe so gemerkt, das Wort kenne ich nicht. Ich kenne Rassismus, Sexismus, all diese Wörter. Aber Klassismus kenne ich so jetzt nicht. Ich kann es mir ein bisschen zusammenreimen, was es ist. Haben Sie auch das Gefühl, dass Klassismus weniger bekannt ist?
Ja, das geht mir auch so. Also von sozialen Klassen, oder? Da redet man schon weit, weit zurück, auch im 19. Jahrhundert. Aber der Begriff Klassismus, was ist eigentlich darunter zu verstehen, das weckt eher ein bisschen Irritation.
Okay, ich bin also nicht die Einzige, die den Begriff Klassismus nicht so wirklich einordnen kann. Ich kann mir zwar schon etwas darunter vorstellen und irgendwie so ein bisschen zusammenreimen, aber eben so ganz genau sagen, was es ist, kann ich nicht. Und für das rede ich jetzt eben mit dem Ueli Meder. Er definiert Klassismus so.
Klassismus, das ist eine Art abwertende Beurteilung. Also eine abwertende Beurteilung. Man redet auch von diskriminierender Beurteilung von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, wo man meint, man könnte sie so ein bisschen büscheln, ein bisschen zusammentun, so aufgrund halt von ihrer sozialen Zugehörigkeit, aufgrund von ihrer Stellung in unserer Gesellschaft, in unserer hierarchischen Gesellschaft. Und von dort her schwingt mit dem Klassismusbegriff schon ein bisschen der Blick von oben, vermeintlich oben, abends zu mit.
Beim Klassismus geht es also ums Bewerten auf eine eher abschätzige Art. Eben so der Blick von oben runter auf andere Leute oder Gruppen.
Also vielleicht auf Sozialhilfebeziehende oder auf die, die angeblich nur die hohle Hand herhalten, die so viel kosten in unserer Gesellschaft, die auf der faulen Haut liegen.
Oder auch gerade aktuell sei die Altersdebatte. Da schaue ich mir auch schnell mal Abschätzung auf die Alten ab und denke dabei, ganze Bevölkerungsgruppen pauschalisieren. Die Alten, die angeblich auf Kosten der Jüngeren leben. Aber in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe, bei Klassismus geht es eigentlich eher noch darum, um eine Sicht, die man hat, eben über eine bestimmte Gruppe. Und es geht noch nicht um eine Handlung. Also eigentlich die Handlung wäre dann, wenn ich anfangen, Aussagen zu machen, die nicht okay sind. Das wären zum Beispiel rassistische Aussagen oder diskriminierende Aussagen.
Also es ist ja, eine Definition hat nie einfach die Worte, oder? Sondern Definitionen sind immer auch ein bisschen von Definitionsmacht geprägt und es kommt darauf an, wie man es definiert. Aber so wie ich es verstand, ist es schon die Verortung in der Gesellschaft, und ein mehr abwertender Blick. Und der Übergang zur Diskriminierung, ja, der ist wahrscheinlich relativ nah. Wenn es dann schon weiter in Richtung Rassismus geht, das ist dann nochmal so ein Zacken, wo es zulegt. Aber ich würde sagen, oder, die Rassismus- oder eben Klassismus-Debatte, ich finde es noch wichtig, dass man auch die Feinheiten anschaut. Das ist nicht einfach so eine die grobschlächtige Aburteilung, sondern heute zeigt sich das ja viel mehr eben auch in strukturellen Fragen, also mit welchem, oder auch ideologischen Fragen, also mit welchem Selbstverständnis man zum Beispiel einfach den einen ganz wenig Geld zahlt für Arbeit, anderen mehr. Also die Frage von der gerechten Bezahlung, wenn man dann eine Gruppierung nimmt, wie zum Beispiel Working Poor, das ist die Gruppe, wo ganz viel schafft, erwerbstätig ist, aber kaum auf den grünen Zweig kommt. Und dort würde ich sagen, dort zeigt sich ein Klassismus im Selbstverständnis, mit dem man, ich würde sagen, ungerechte Löhne zahlt.
Und kann man auch sagen, Klassismus zeigt sich eben wirklich so ein bisschen in diesen unterschiedlichen Klassen? So ganz salopp gesagt.
Also die unterschiedlichen Klassen, wie man sie irgendwo definiert, das ist so quasi wie Voraussetzung. Und dazu kommt dann eben so der Aspekt von der Bewertung. Und dort glaube ich, eben darum erwähne ich auch das Strukturelle. Oder dort zeigt sich eben auch unsere stark hierarchische Gesellschaft. Das können wir ja nicht einfach wegdefinieren. Wir können wirklich sagen, wir sind eine stark hierarchische Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, wo es oben gibt und wo es unten gibt. Das soll man überhaupt nicht unter den Tisch wischen, oder? Und an dem ja, müssen wir schaffen, das soll uns auch herausfordern. Aber dass es aus dem heraus dann noch so ein bisschen den Dünkel gibt, wo die einen sich so besser fühlen als die anderen, das kommt beim Klassismus sehr stark dazu. Und dort finde ich, darum sage ich, so ein bisschen den Blick für die Feinheiten. Dort müssen wir alle darauf achten, inwiefern wir auch Kinder von unserer Zeit sind. Weil wir alle, wenn wir noch so nett sind und so gut meinen, oder? Wir laufen alle immer Gefahr, uns ein Stück weit so ein bisschen über andere zu erheben. Uns irgendwo können besser fühlen als andere. Und in dieser Feinheit, das können wir manchmal auch herstellen, indem wir irgendwo viel Gutes tun und dann den Eindruck haben, oh, wir sind dann schon ein bisschen mehr Bessere. Also dort zeigt sich für mich, wenn ich das streng anschaue, selbst eine verfeinerte Form vom Klassismus in diesen eigenen Haltungen, wo man sich immer wieder ein bisschen über andere erhebt und gewissermaßen auch auf Kosten von anderen über andere erhebt.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit der Prägung zu tun hat. Wie sieht das der Soziologe?
Das, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt. Also, eben, ich sage, wir sind Kinder von der Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft und so, wie die Gesellschaft strukturiert ist, ob sie mehr geldtrieben ist, ob sie irgendwo mehr die Konkurrenz forciert, das macht etwas mit uns, das prägt uns. Aber da haben Sie recht, nicht alle gleich, oder? Sondern es kommt, man sagt, so auf die Sozialisation. Also, wie wachsen wir auf? Was haben wir für Vorbilder? Wie reden die Eltern über andere? Ist das respektvoll oder ist das eher abwertend? Ja, das sind Sachen, die uns alle auch mitprägen.
Ich wollte von Ueli Mäder wissen, was denn die Folgen vom Klassismus sind.
Man zerstört eigentlich das, was etwas Integratives hat, etwas Zusammenführendes hat, etwas, wo den Leuten gut tut, wo sie sich gewertschätzt fühlen, wo sie sich nicht irgendwo aufgrund von einer Zugehörigkeit abgewertet fühlen. Klassismus treibt die Welt auseinander. Klassismus macht Menschen krank. Klassismus macht Benachteiligte unzufrieden. Und in einer Gesellschaft geht es gut, wenn es allen gut geht.
Die Frage ist einfach, wie genau kann man denn dafür sorgen, dass es allen gut geht? Oder anders gesagt, was kann ich ganz persönlich gegen den Klassismus machen? Und wie kann ich von dem Klassendenken wegkommen?
Also mir denkt man ganz, ganz wichtig, oder, dass wir uns alle bewusst werden, wie zufällig das ist, wo wir auf die Welt kommen, oder in was für eine Familie hinein, in einem reichen Land, in einem armen Land. Oder? Wir haben immer das Gefühl, wir können uns selber auf die Schulter klopfen, wenn wir irgendwo reüssieren. Aber ganz, ganz viele andere Menschen haben dazu beigetragen und ganz, ganz viel auch Zufälliges spielt mit. Also ich habe den Eindruck, das hilft, wenn man das sich vor Augen führt. Das hilft schon ein bisschen, sich selber weniger überhöhen und weniger dann irgendwo despektierlich über andere äußern.
Also ich war demütig sein, ein Stück weit.
Ich finde unbedingt in unserer Gesellschaft, dass man also irgendwo wieder versucht, was können wir tun, einfacher, bescheidener zu leben, uns nicht auf Kosten von anderen bereichern. Also, und auch strukturell, oder ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man wieder den sozialen Ausgleich mehr sucht. In den letzten Jahrzehnten ist das irgendwo global und auch bei uns in der reichen Schweiz so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Die einen haben immer noch mehr als die anderen bei Vermögen, bei den verfügbaren Einkommen. Und das ist nicht gut für eine Gesellschaft. Das treibt die Gesellschaft auseinander und das befördert eben auch klassistische Haltungen. Also der soziale Ausgleich ist etwas ganz Wichtiges. Und natürlich, wir wollen eine vielfältige Welt, oder? Wir wollen nicht einfach alles über die gleichen Leisten schlagen. Aber Vielfalt in einem kreativen, in einem gestaltenden Sinn, wo alle Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen, das denke ich etwas Wichtiges und etwas Wertvolles. Aber im Strukturellen und auch im Materiellen ist mehr sozialer Ausgleich unabdingbar, um auch in einem Klassismus eine gewisse Voraussetzung zu entziehen.
Wenn Sie sagen sozialer Ausgleich, meinen Sie da ein Stück weit Chancengleichheit zu schaffen?
Auch, natürlich. Also ich meine im sozialen Ausgleich oder materiell, also bei den Löhnen, bei den Einkommen, bei den Vermögen, dass man dass es wieder mehr zusammengeht statt auseinander. Aber Chancengleichheit ist sicher auch ein wichtiger Aspekt. Und bei der Chancengleichheit, oder, hat man immer so ein Gefühl, ja, einfach, wenn wir eine Chancengleichheit haben, wenn wir alle gleich behandeln, dann ist gut. Aber wenn wir sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben, bei Kind zum Beispiel, und alles einfach gleich behandelt, dann bleiben ja die Ungleichheiten bestehen. Darum ist eigentlich etwas Wichtiges bei der Chancengleichheit, dass man eben gerade dort mehr den Hebel ansetzt und die mehr fördert, die stärker darauf angewiesen sind.
Stichwort Chancengleichheit. Dort mehr den Hebel ansetzen. Später in diesem Podcast hören wir dann noch von einem Projekt, das genau das macht, das sich stark macht für die Chancengleichheit in der Bildung. Jetzt aber nochmal die Frage an den Soziologen. Was findet er, wie steht es bei uns in der Schweiz um Chancengleichheit? Er sagt, es ist schon viel Gutes gegangen.
Als ich Dekan war von der Philosophisch-Historischen Fakultät an der Uni Basel, habe ich mich sehr gefreut, oder? Wie viel mehr auch junge Frauen in die Universitäten, in die höheren Ausbildungen reingekommen sind. Da ist eine Menge gegangen, aber wenn wir schauen, woher die Leute kommen, also die soziale Herkunft, dann merken wir auch in der Schweiz, oder, dass es da hapert und dass, wenn ein Kind halt wirklich Eltern mit einem akademischen Abschluss haben, und das sind ja dann immer auch Eltern mit mehr Geld, die reicher sind, dann hat das einfach entsprechend eine grössere Chance, selber auch schulisch zu reüssieren. Also dort, glaube ich, gibt es nach wie vor einen grossen Nachholbedarf.
Ich merke, wenn wir dem Klassismus entgegenwirken wollen, dann müssen wir bei den Kindern anfangen, in der Schulbildung. Ich mache mich wieder als Recherchieren und will zuerst mal mehr darüber wissen, wie gut oder eben schlecht, dass es um die Chancengleichheit in der Bildung wirklich steht, bei uns in der Schweiz. Und da lande ich ziemlich schnell auf der Webseite von der Allianz Chancen Plus. Eine Organisation, die sich für eine bessere Chancengerechtigkeit im Jugendalter einsetzt. Ihre Vision ist eine Schweiz, wo der Bildungserfolg durch die Leistung und nicht durch die soziale Herkunft bestimmt wird. Das schreiben sie auf der Webseite. Klingt spannend, finde ich. Ich klicke mich noch weiter durch die Webseite von der Allianz Chancen Plus und bleibe bei diesen Worten hängen. PISA 2022 bemängelt Chancengleichheit. Aha, spannend. PISA steht für Program for International Student Assessment und ist eine internationale Studie, die die Schulleistung von 15-Jährigen in der Mathe, im Lesen und in den Naturwissenschaften anschaut. 81 Länder sind dabei. Auf den ersten Blick sieht die PISA 2022-Studie gut aus für die Schweiz. Wir sind in allen drei getesteten Bereichen über dem Durchschnitt. Aber die Allianz Chance Plus schreibt auf ihrer Webseite, dass die PISA-Studie eben auch noch etwas anderes zeigt. Nämlich, dass die Schere zwischen den sozial Benachteiligten und den privilegierten Schülerinnen und Schülern weiter aufgeht. Was bedeutet das genau? Und was kann man gegen diese Chancenungerechtigkeit machen? Ich schreibe der Organisation Allianz Chance Plus ein Mail mit meinen Fragen rund um die Chancenungerechtigkeit. Kurz darauf habe ich eine Antwort von Dorothea Baumgartner. Sie sei gerne bereit für ein Interview. Sie ist Pädagogin und arbeitet am Gymi Unterstrasse in Zürich. Sie steht in der Leitung des Förderprogramms Chagall. Was das genau ist, das hören wir dann noch. Ich treffe Dorothea Baumgartner in ihrem Büro am Gymi Unterstrasse. Die Schüler sind gerade in ihrem Klassenzimmer. Während unserem Gespräch läutet aber dann schon gleich die Pausenglocke und es gibt Betrieb auf dem Gang. Ich will mit Dorothea Baumgartner über die Chancengleichheit oder eben die Chancenungerechtigkeit in der Schweiz reden. Und da kommen wir schnell auf die PISA-Studie 2022.
Also das zeigt uns Bildungsstatistik, dass die Schere im Moment gerade extrem auseinandergeht. PISA 22 hat das jetzt neu gezeigt, dass eigentlich das unterste Quartil, also sozioökonomischer Status, die Leistungen ganz stark abgenommen haben. Also signifikant haben die abgenommen. Nicht das oberste Quartil, also die obersten 25% privilegierte Kinder der Privilegierten, die haben sich mehr oder weniger können heben, auch durch die Corona-Pandemie durch. Auch dort sind die Leistungen ganz, ganz schwach runter, aber das ist nicht signifikant. Aber bei denen mit dem tiefen sozioökonomischen Status, haben wir wirklich ein Problem. Und das, wir sagen dann, die Schere geht auseinander. Und das ist etwas, was man nicht wollen, eigentlich.
Hat man dann in dieser Studie auch herausfinden können, woran das liegt, dass es so runtergegangen ist, dass die Schere noch mal so viel grösser geworden ist?
Also das hat PISA jetzt nicht gefragt, sondern sie beschreiben einmal den Status quo, wie es ist. Sie schauen, sind die Veränderungen von einer PISA-Untersuchung zu der nächsten zum Beispiel, sind das signifikante Veränderungen, statistisch signifikante? Und die Fragen, warum das so ist, das sind weiterführende Fragen, die in weiteren Forschungen dann herauskommen können. Man kann da auch weitere Literatur konsultieren. Man findet heraus, dass zum Beispiel in Klassen, wo viele Kinder sind, die besondere Bedürfnisse haben oder auch in einer bestimmten Art und Weise benachteiligt sind, wenn die nicht mehr gut gemischt sind, wenn über 30% von diesen Benachteiligungen betroffen sind, dann wird auch die Leistung der ganzen Klasse sinken, dann wird es nicht mehr so einfach sein, ein Niveau zu erreichen.
Der Begriff sozioökonomischer Status, der fällt im Gespräch mit der Pädagogin immer wieder. Ich möchte wissen, was bedeutet es, wenn jemand den tieferen sozioökonomischen Status hat? Von was für Schülerinnen und Schüler reden wir denn da?
Diejenigen, die durch ihre Situation, in der sie hineingeboren worden sind, in der sie leben, am allermeisten benachteiligt sind vom Bildungssystem, wo wenig finanzielles, aber auch kulturelles Wissenskapital rum ist in der Familie. In der Bildungsforschung wird das häufig als sozial benachteiligte Schicht auch bezeichnet. Es sind Menschen, die keine deutsche Muttersprache haben. Und es sind... Ein weiterer Risikofaktor für Bildungserfolg ist auch die höchste Ausbildung vom Vater. Dass eben, wenn der Vater oder die Mutter natürlich auch, man schaut einfach sehr häufig auf den Vater, zum Beispiel nur die obligatorische Schulzeit hat, dann nachher ist das ein Risikofaktor für ein Kind, für den Bildungserfolg.
Dorothea Baumgartner sagt, bei vielen von diesen Kindern fehlt die Unterstützung von zuhause, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Es sind auch ökonomische Gründe, die Eltern müssen arbeiten. Tageweise, nachtweise, teilweise mit Geschwistern, auf kleine Geschwister aufpassen, die älteren Geschwister. Also das sind ganz andere Familienstrukturen, manchmal dann vorhanden und Möglichkeiten wie nicht gegeben.
Die Ressourcen, die dann wie fehlen.
Genau, die Ressourcen für die möglicherweise nötigen Nachhilfestunden, wo dann einfach die Kinder manchmal selbstverständlicherweise einholen und die Eltern ihnen auch geben. Gerade wenn sie berufstätig sind, dann haben sie die Privatschulen, wo man Kinder kann am Morgen abgeben und am Abend abholen. Und man kann ihnen noch ein Unterstützungsprogramm in Mathe oder in Deutsch oder wo es immer nötig ist, buchen. Wenn man das nötige Geld hat dazu, dann funktioniert das sehr gut. Man hat auch sehr eine hohe Betreuungsqualität. Also die Kinder wachsen sicher auch in einem guten Mass auf. In so einer Umgebung. Aber das kostet sehr, sehr viel Geld. Und das findet ich in grösser oder kleinerer Art und Weise überall statt, dort, wo Bildungserfolg auszuweisen ist.
Anders gesagt, das Einkommen der Eltern hat Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder. Das zeigt auch eine Statistik.
Es gibt immer bei der BISTA vom Kanton Zürich gibt's die Übersicht, wie viele Kinder pro Gemeinde oder wie viele Jugendliche pro Gemeinde Matur machen pro Jahr. Und da sehen, die sind dann verschiedenfarbig eingefärbt und da sieht man wunderbar, dass zum Beispiel am rechten Zürichseeufer die Matura-Quote bei über 40% liegt und irgendwo im Flughafengebiet oder Gladbruck oder Höri oder wo auch immer in kleinen Gemeinden vielleicht noch 4% von diesen Kindern überhaupt eine Matur machen.
Das rechte Zürichseeufer, die sogenannte Goldküste. Dort leben mehrere Millionäre. Und von diesen Gemeinden an der Goldküste machen mehr Jugendliche eine Matur als von anderen Gemeinden. Und dass die Kinder von weniger privilegierten Eltern weniger häufig eine Matur machen, hat nicht mit der fehlenden Intelligenz zu tun, betont Dorothea Baumgartner. Sondern eben zum Beispiel mit der fehlenden Unterstützung von zu Hause oder der sprachlichen Barriere. Wie schafft man es denn, die Chancengleichheit anzubringen? Ich frage die Pädagogin Dorothea Baumgartner, ob es da Ideen und Visionen gibt. Sie sagt,
Es ist eben im Prinzip nicht in erster Linie ein Problem der Schule, das schon auch, aber es ist auch ein städtebauliches Problem, wenn man es mal so ein bisschen genau anschaut und ein bisschen schaut, wie in der Stadt auch Wohnraum entsteht. Oder? Gehen Sie auf Schwammendingen oder auf Schlieren oder auf Dietikon, Spreitenbach, dort wird sehr viel Wohnraum gebaut, auf engem Raum, wo günstig ist und wo eigentlich erschwinglich ist, auch für Leute mit einem tiefen sozioökonomischen Status. Und das hat logischerweise zur Folge, dass wenn man in so einer finanziellen Situation ist, dass man sich dann dort eine Wohnung sucht, ja, wo man sich's kann leisten, oder? Aber die Mischung von so einer Region ist dann sehr, sehr schlecht. Und es gibt andere Gemeinden, es gibt viele Gemeinden bei uns, die haben so im Tal unten, wo dann die günstigere Wohnraum ist und am Hügel, wo der teurere Wohnraum ist. Und dann finden wir sehr häufig auch das Phänomen, dass es wie zwei Primarschulen gibt. Eine für den unteren Teil und eine für den oberen Teil, sage ich jetzt einmal. Oder?
Also für die mehr besseren und für die weniger besseren.
Ganz genau. Gesagt. Und das ist natürlich historisch irgendwie so entstanden und ist schwierig jetzt zu brechen. Es gibt aber Ideen und es geht wirklich darum, dass man sie bewusst versucht, also die regionalen Grenzen anders zu ziehen, sodass die Kinder in der Mischung in diesen Schulen besser zustande kommt.
Aber werden mit dem das Problem, ich frage mich, wie, es werden zwar besser durchmischt, also man hätte dann die bessere Schicht mit der weniger guten Schicht durchmischt, aber das Problem von der Unterstützung von die Heim, die fehlt und die sprachlich Barriere ist ja mit dem dann noch nicht aufgehoben.
Nein, aber da gibt es natürlich sehr viele also es gibt das QIMS-Programm im Kanton Zürich, es ist Qualität in multikulturellen Schulen, wo es darum geht, dass man diesen Schulen auch entsprechend ihren Bedürfnissen mehr Ressourcen gibt, sodass sie, sagen wir jetzt mal, mehr Lehrpersonen könnten anstellen. Sie kriegen auch entsprechende Weiterbildungen, die zugeschnitten sind auf diese Problematik. Wie läuft Sprachförderung in diesem Umfeld? Wie erkennt man ein Potenzial in einem Kind, auch wenn die Sprache noch nicht so vorhanden ist? Wie gelingt die Förderung auch über die Haltung der Lehrperson optimal? Auch dort gibt es spannende Zusammenhänge. Die sind übrigens nicht nur in der Schweiz gefunden worden, sondern weltweit, dass wir eben als Menschen aus einem bestimmten Herkunftsland eine Tendenz haben, tiefere Erwartungen zu haben an Menschen, die einen Migrationshintergrund haben und an ihre Kinder. Wir haben den Eindruck, die haben vielleicht weniger Chance, in der Schule erfolgreich zu sein. Und so diese Erwartungshaltungen zu erkennen bei sich selber und sie anders auszurichten, förderorientiert für jedes Kind. Das ist eine Arbeit, die zum Beispiel so einer Weiterbildung auch sehr lohnend ist in solchen Gemeinden. Und man muss sagen, auch die pädagogischen Hochschulen haben das Thema Chancengerechtigkeit im Curriculum. Also das ist etwas, wo jeder angehende Lehrer, jede Lehrerin mitbekommt. Von daher sind dort gewisse Grundlagen geschaffen.
Schon eine Sensibilisierung auf das Thema wahrscheinlich, oder? Dass man sich als Lehrperson bewusst ist, hey, ich habe da Kinder aus verschiedenen Schichten und dass man wie überlegt, wie kann man dem gerecht werden?
Ganz genau. Und die Erwartungen, die man hat, die Kinder nicht auf die Schicht ausrichtet, sondern auf das, was das Kind effektiv zeigt. Auf die Motivation, auf die Lernbereitschaft, die effektiv da ist.
Okay, ich merke, Chancengleichheit in der Bildung zu arbeiten, ist eine komplexe Sache. Es ist nicht nur ein Problem der Schulen, sondern auch vom Städtebau. Ideen, wie man durch Mischung der verschiedenen Schichten angehen kann, sind da. Und wichtig ist auch die Sensibilisierung unter den Lehrpersonen. Wie arbeiten es jetzt aber begabte Jugendliche mit einem tiefen sozioökonomischen Status als Gymi, eine Fachmittelschule oder eine Berufsmittelschule? Ich habe es vorhin schon gesagt, Dorothea Baumgartner ist am Gymi Unterstrasse für das Chagall-Programm zuständig. Ein Förderprogramm für Kinder und Jugendliche, die eben nicht so privilegiert sind.
Also wir nehmen die Schüler und Schülerinnen auf, die eigentlich eine Hoffnung haben, dass sie eine weiterführende Schule auf der Sek. 2 erreichen können. Das könnte eine BMS, eine Lehre mit BMS sein. Das könnte auch ein FMS sein, HMS oder ein Kurzzeitgymnasium. In dem Sinne wählen wir sie aus in der 8. Klasse. Und wir tun dann mit ihnen immer so ein bisschen, es ist immer ein bisschen eine Mischung zwischen Lernen, was sie für die Prüfung brauchen und wirklich einer fundierten Basis von Wissen in vielen verschiedenen Fächern koppelt mit der richtigen Art von Motivation.
Eine von den Schülerinnen, die vom Chagall-Programm profitieren konnte, ist Liliana Papadopoulou. Sie ist 16 und ist jetzt nach 2 Jahren Sek am Gymi Unterstrasse. Das dank dem Förderprogramm Chagall. Wie das genau gegangen ist und was es für sie bedeutet, an diesem Programm dabei zu sein, das möchte ich von ihr gerade selber wissen.
Ja.
Hallo, Liliana kommt ursprünglich aus Griechenland. Seit 2,5 Jahren ist sie mit ihren Eltern jetzt in der Schweiz. Die Eltern sind beide viel am Arbeiten. Die Liliana hat eben zuerst 2 Jahre Sek gemacht und hätte dann gerne als Gymi wollen. Die Sprache hat sie ihr aber schwierig gemacht. Sie ist dann ins Chagall-Programm aufgenommen worden und hat Unterstützung in der Gymi-Vorbereitung bekommen. Für diese Chance ist sie sehr dankbar, erzählt sie mir.
Also war eigentlich sehr glücklich, so teilzunehmen, weil ich fand, es hat sehr viel geholfen. Weil in der Schule lernt man so, also man lernt schon so Deutsch oder Mathe, aber nicht so extra für Kinder, die das nicht als Muttersprache zum Beispiel haben. Und bei Chagall ist es einfach so wie eine Chance halt, wenn man auch gut ist, zum Beispiel halt Deutsch und Mathe besser zu lernen, damit man auch die Prüfung bestehen kann. Weil auch, ich glaube, wenn man auch zum Beispiel gut ist, wenn ich zum Beispiel nicht im Chagall wäre, dann glaube ich nicht, dass ich die Prüfung bestanden hätte. Weil es ist so, man lernt schon in der Schule, aber es ist nicht so extra konzentriert für Kinder, die das vielleicht zum ersten Mal so lernen. Und bei Chagall konnte man so immer wieder Fragen stellen und es gab auch so viele Lehrer, die wie extra da waren, um dich zu helfen und nicht einfach irgendwie einfach Job machen und nachher zu Hause gehen.
Während der Gymi-Vorbereitung hat die Liliana immer am Mittwochnachmittag und am Samstag Nachhilfe bekommen. Und ohne die hätte sie die Gymi-Prüfung nicht bestanden, da ist sie sich sicher.
Ja, also vor allem glaube bei Deutsch, weil in der Schule hatten wir das auch schon, aber wenn man das so jetzt nur eine Stunde zum Beispiel hat und alle anderen verstehen, hat man ja auch manchmal das Gefühl, ich werde jetzt nicht so eine Frage stellen, weil es vielleicht so dumm oder so ist. Und bei Chagall konnte man so immer wieder Fragen stellen.
Die Liliana hat die Gymi-Prüfung geschafft und auch in der Probezeit hat sie noch Unterstützung vom Programm bekommen.
Nach Chagall hat man auch ein anderes Programm, also Chagall Plus. Und das macht man während der Probezeit, wo man einfach die Hausaufgaben sozusagen an der Schule macht und auch Lehrer hat für Hilfe oder wenn man Fragen hat. Ab das zum Beispiel jetzt zu Ende, also das war bis Probezeit. Aber ja, theoretisch kann man immer noch an den Lehrer Fragen stellen, wenn man irgendetwas in der Schule nicht versteht.
Die Liana erzählt mir, dass auch ihre Eltern sehr dankbar sind für die Chance, die sie bekommen hat.
Ja, sicher, weil sie wollten auch manchmal helfen, aber sie konnten zum Beispiel nicht, also bei Mathe schon, aber zum Beispiel bei Deutsch konnten sie mir ja auch nicht helfen. Und sie hatten so auch gemeint, also ich hätte schon die Potenzial, um ins Gymnasium zu gehen. Und dann war sie ja auch sehr glücklich, dass das Ganze so auch wie, dass man nicht bezahlen musste.
Ein wichtiger Punkt. Das Chagall-Programm kostet für die Familien nichts. Es wird von der Bildungsdirektion vom Kanton Zürich und von verschiedenen Stiftungen finanziert. Wieder zurück zu der Dorothea Baumgartner. Sie leitet ja am Gymi Unterstrasse das Chagall-Programm. Sie sagt, das Ziel des Chagall-Programms ist es, die Jugendlichen gut zu begleiten.
Wir wollen wirklich sicherstellen, dass die Begleitung bis zur Matur oder bis zum Abschluss dieser Schule, von dem Diplom, das ist ja das Diplom dann auch in der FMS, dass sie das erreichen und dass sie dort erfolgreich sind. Und häufig ist dann am Schluss nochmal die Maturarbeit das Projekt. Oder?
Das Chagall-Programm gibt es seit 15 Jahren. Es ist ein schweizweites Pionierprojekt. Dorothea Baumgartner hat in diesen 15 Jahren viele Jugendliche wie die Liana begleiten. Mich nimmt Wunder, was freut sie besonders an dieser Arbeit?
Ja, das sind die jungen Menschen, die davon profitiert haben, die ihren Weg haben können gehen, oder? Wenn mir jemand sagt, Chagall hat eigentlich meine ganze Familie integriert da in der Schweiz, dann staune ich zuerst einmal und sage, wie meinst du jetzt das? Ja, alle haben verstanden, wie das Bildungssystem funktioniert. Und wenn jemand eine Unterstützung gebraucht hat, sind sie zu mir gekommen, meine Cousine, meine Cousin, aber auch weitere Bekannte aus unserem Freundeskreis, so, die sind immer zu mir gekommen und ich kann immer helfen. Und ein anderes Mädchen hat gesagt, sie ist zu dem geworden, wo sie heute ist, wegen Chagall. Das ist also auch ziemlich ein starkes Wort. Und ja, beim Nachfragen sagt sie, ja, sie hätte sich doch niemals zugetraut, dass sie in ein Gymi könnte. Aber da war die Lehrerin in dem Schulhaus, die gesagt hat, da gibt es das Programm und dort musst du hin. Und dann hat sie angemeldet und wir haben sie aufgenommen. Und dann ist sie bei uns und hat das Gymi gemacht. Und dann ist sie an der ETH Umweltwissenschaften studieren und heute ist sie in Afrika. Sie kommt ursprünglich aus Afrika, sie ist dort und arbeitet dort, macht sinnvolle Arbeit und kann das irgendwie in einer Art und Weise weitergeben. Wir haben ganz viele solche Werdegänge dürfen begleiten und miterleben.
Und was ratet Dorothea Baumgartner Eltern, die ihren Kind auch so einen Werdegang möchten ermöglichen, aber selber nicht die Ressourcen dazu haben?
Sie sollen jetzt als Potenzial für ihr Kind glauben. Sie sollen sie motivieren zum Arbeiten. Sie sollen auch nachfragen, was sie gelernt haben in der Schule, wo sie dran sind. Auch wenn sie vielleicht das nicht zu 100% verstehen, können sie moralisch unterstützen. Und wenn sie das Gefühl haben, sie wollen in so ein Programm, dann gibt es verschiedene in der Schweiz mittlerweile. Sie sollen dann zu der Klassenlehrperson gehen, mit der Klassenlehrperson das besprechen. Oder der Berufsberatung, wenn sie älter sind, oder? In der Hoffnung, dass das könnte klappen.
Was ist Klassismus und wo begegnet er uns in der Schweiz? Dieser Frage bin ich in dieser Folge nachgegangen. Und ich habe gemerkt, Klassismus passiert dort, wo man von oben herab auf andere Leute herabschaut. Leute, die vielleicht weniger privilegiert sind. Und mir ist bewusst worden, wenn wir dem Klassismus Stirn bieten wollen, dann müssen wir bei den Kindern anfangen und für gerechte Chancen in der Bildung sorgen. So wie das Chagall-Programm der Allianz Chancen Plus. Und auch der Soziologe Ueli Meder sagt, es ist wichtig, dass man bei den Kindern ansetzt.
Der Bundesrat sagt im Armutsbericht, man sollte auch zum Beispiel Familien unterstützen, indem man Kinder begleitet bei den Aufgaben. Da könnte man sagen, es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber ich würde sagen, jeder Schritt ist ein Schritt. Oder es gibt viele Massnahmen mehr im strukturellen Bereich, Wohnen, Gesundheit, materielle Sicherheit. Aber darüber hinaus nachher, welche Aufmerksamkeit bekommt das Kind? Hat es Möglichkeiten, wenn es nicht weiter weiss, eine Begleitung zu finden? Wie ist die Unterrichtsgestaltung? Wer bekommt wie viel Aufmerksamkeit? Wie früh tun wir selektionieren? Oder? Also man hat das Gefühl, je früher, desto besser. Und ich würde genau umgekehrt sagen, also es gibt Kinder, die viel mehr Zeit brauchen, bis dann der Knopf aufgeht. Und wenn sie eine gewisse Großzügigkeit und eine gewisse Geduld haben, die ihnen begegnet, dann erhöht sich die Chance, dass irgendwann das Türchen aufgeht. Und wenn sie schon zu früh gestresst, gedrängt werden, du musst es bringen, dann geht der Rollladen oft runter und dann tut man immer wieder sich bestätigen, dass es die nicht so bringen. Und schade, weil da vergibt man ganz viel Potenzial.
Die Antwort von Ueli Meder bringt mich ein bisschen ins Nachdenken. Es wäre ja jetzt einfach, das Problem und die Verantwortung auf die Schulen abzuwälzen. Die sollen schauen. Aber vielleicht habe ich ja auch die Möglichkeit, für ein Schulgespendli von meinen Kind, das nicht so privilegiert ist, da zu sein und auf irgendeine Art und Weise Unterstützung zu bieten. Den Gedanken nehme ich mit. Jetzt möchte ich zum Schluss von diesem Podcast mit euch zusammen und dem Soziologen noch gross träumen. Eine Welt ganz ohne Klassismus. Ist das überhaupt möglich? Ja, sagt der Soziologe, aber da muss jeder und jede bei sich selber anfangen.
Also das Geldtriebene immer noch mehr und genug ist nie genug. Da müssen wir einfach zurückfahren, statt immer noch mehr wollen zu haben, noch mehr wollen zu besitzen, gerade mehr in diesen reichen Gesellschaften, dass wir wieder mehr fragen, hey, was ist eigentlich wichtig? Was ist wichtig im Leben? Wie können wir ein gutes Leben führen, wo uns erfüllt, wo wir uns nicht auf Kosten von anderen irgendwo bereichern? Also da sind die grossen Herausforderungen, die dann auch über das liebe Geld rausgehen.
Auch da fühle ich mich angesprochen. Wie schnell passiert es mir, dass ich immer noch mehr will, anstatt mich mit dem zu begnügen, was ich kann? Und wie schnell verliere ich den Fokus auf das, was wirklich wichtig ist im Leben? Mich motiviert der Soziologe Ueli Meder, mich als Teil der Lösung zu sehen für eine Welt ohne Klassismus. Ich hoffe, euch geht es auch so.
Recherchiert.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir könnten recherchieren?
Schreibt uns via Kontaktformular auf
erfmedien.ch/podcast.